Deutschland diskutiert wieder über Arbeit. 48-Stunden-Woche, Reform des Arbeitszeitgesetzes, längere Lebensarbeitszeit. Die Frage scheint simpel, wie viel mehr können wir leisten? Gleichzeitig macht ein anderes Phänomen Karriere. Menschen, die Arbeit wie einen Zahnarzttermin behandeln. Möglichst selten, möglichst kurz. Dr. Hans Rusinek hat dafür den Anti-Anti-Arbeitsclub gegründet. Ein schönes Bild für eine ziemlich ernste Entwicklung. Wir sprechen über Quiet Quitting, über Sinn, den man nicht managen kann und über eine Perspektive, die für Unternehmer unbequem, aber nützlich ist. Nicht motivieren, aufhören zu demotivieren. Willkommen bei Goldelse, los geht's.
Wenn du heute das Wort New Work hörst, wie geht's denn dir dann damit?
Ja, das ist eine gute Frage, weil ich habe da wirklich viele Gefühle in der Hinsicht. So, also New Work ist ein ganz abgefahrener Begriff, weil, also das fängt schon damit an, dass er nur im Deutschen verwendet wird. Also es gibt im Englischen den Begriff gar nicht. Das ist so ein falscher Anglizismus. Und New Work ist ja von Friedrich Bergmann ein Begriff von einem Philosophen, der in den USA eigentlich nicht so wirklich zum Kanon gehört. Mhm. Der aber auf einer Xing-Konferenz vor vielen Jahren eingeladen wurde nach Deutschland. Und dann diesen Begriff New Work rübergebracht hat. Das heißt, es ist eine sozialphilosophische Utopie gewesen von ihm, die dann aber nur in Deutschland so richtig verfangen hat. So, und das ist dann ein Hype-Begriff gewesen, aber das ist auch schon fast 20 Jahre her, könnte man sagen. Und jetzt ist das so, wie es mit Hype-Begriffen immer ist. Die haben jetzt sozusagen ihre Welle lange schon durchgespielt. Und jetzt ist die Frage, was kommt danach? Sollte man sich mit diesem Begriff identifizieren oder nicht? Also ich identifiziere mich damit, dass wir die Arbeitswelt besser machen sollten. Mhm. Ich finde, dass mir gibt es zu denken, wie unzufrieden Menschen in der Arbeitswelt sind. Ja, ja. Dafür, dass es ein Drittel unserer wachen Zeit ist. Das ist das, was mich bewegt. Aber was man da aufs Label draufschreibt, da bin ich sehr agnostisch.
Ich habe das Gefühl gehabt, dass in den letzten Jahren das Thema New Work fast wie so eine Spiritualität schon von Unternehmen behandelt worden ist. Es war so der heilige Gral, so ein bisschen wie jetzt die KI für alles rangezogen wird. Weil Sinnhaftigkeit dahinter steckt ja, also wenn man sich so reindenkt, eine ganze Menge. Und dann haben halt irgendwie Unternehmen so Kampagnen für Sinnhaftigkeit erdacht und das wirkte immer alles so künstlich, ja, da hast du dann so einen schnöder Büroberuf, der jetzt irgendwie mit Sinn aufgeladen werden muss. Ich bin jetzt so ein bisschen despektierlich, funktioniert das überhaupt? Kann ein Unternehmen die einfach ganz normale Arbeit verrichten, ja, da müssen Formulare von A nach B, das muss pünktlich fertig sein, wie kriegt man denn da Sinnhaftigkeit rein?
Ja, gute Frage. Dazu habe ich 4 Jahre promoviert, deswegen musste ich mich jetzt ein bisschen zusammenreißen, dass exakt meine Forschungsfrage war, ob man Sinn managen kann.
Ja.
Also ich meine, also vielleicht 3 Sachen an der Stelle. Das erste, was du beschrieben hast mit den Kampagnen, das finde ich sehr, sehr treffend. Mhm. Es gibt diese Eider-Enten-Geschichte aus Schottland. Also Eider-Enten, das sind so bestimmte Enten, die so sehr gute Daunen produzieren, ja, für Winterjacken. Mhm. Und Island hat in den 60er Jahren eigentlich als einziges Land die signifikant stark exportiert, diese Daunen. Das war ein super Cash-Cow. Und dann hat man in Schottland eine Insel versucht so umzugestalten, dass die Eider-Enten dort nisten. Ja, das heißt, man hatte alles Gestrüpp abgefackelt, weil es auf Island auch kein Gestrüpp gibt in der Form. Man hat Wasser angelegt, man hat so Wimpel hingehängt, damit Eider-Enten sich da niederlassen. Und dann hat man gewartet. Und es kam keine Eiderente. So. Ja. Und ich muss an diese Geschichte manchmal denken, wenn ich in Unternehmen gehe, wo eine Tischtennisplatte im Eingangsbereich steht oder ein Purpose-Poster in der Ecke hängt, ja, oder es so Pizza abends gibt vom Chef. Das ist sozusagen die Schauseite. Das kann für eine progressive Kultur stehen, für eine spielerische, irgendwie menschenzugewandte Kultur, aber nur, wenn dahinter ja auch Dinge stehen und kulturelle Prinzipien. Und sonst ist es so wie auf dieser abgefackelten schottischen Insel, dass man auf die Enten wartet, die dann aber einfach nicht kommen. Weil man, wenn man nur die Oberfläche glasiert, natürlich nicht an die Sache rankommt. So, also das ist sozusagen die eine Sache. Oberflächenkosmetik ist definitiv ein Thema bei Purpose-Kampagnen. Das andere ist, dass die Suche nach dem Sinn in der Arbeit eigentlich was relativ Modernes ist und auch was relativ Privilegiertes.
Ja.
Das Problem ist vor allem was Privilegiertes, weil eine Töpferin, also ich gebe auch den Kurs zu Meaningful Work, die Vorlesung in St. Gallen mit Masterstudierenden, und wir schauen uns da immer so ein Video an von einer Töpferin, von einer Steinbildhauerin, sowas, aus England. Und die baut halt, also die macht halt mit krassem körperlichen Aufwand aus einem Marmorblock eine Skulptur. Spürt ihren Körper und sie schafft etwas, was sie überdauern wird, und sie hält damit eine gewisse Tradition am Leben, ein bestimmtes Handwerk am Leben, und sie schafft Schönheit und sie beendet, sie macht etwas fertig, ja.
Ja.
Und das sind alles Dinge, die wir überhaupt nicht haben in der sogenannten Wissensarbeit. Das heißt, in vielen traditionelleren Arbeitsfeldern gibt es das Sinnproblem nicht. Das heißt nicht, dass sie keinen Sinn haben. Die Frage stellt sich für die einfach nicht. So, ne? Und wir sind halt die, die am Laptop rumbauen, die Sachen produzieren, die nie wirklich fertig sind. Die sind nie wirklich in der Welt. Wir benutzen unseren Körper auch nicht richtig dabei, nicht angemessen dabei. Deswegen haben wir nur diesen Erschöpfungsstolz und keinen Werkstolz, ne, wie die Bildhauerin, die was sieht so. Und deswegen gehen wir am Wochenende auf einen Töpfer-Workshop oder einen Steinbildhauer-Workshop. Aber ich habe noch nie von einer Töpferin gehört, die am Wochenende auf einen Excel-Kurs geht, um sich zu spüren oder zu erden. Ne? Das wäre absurd. Ja, und das Dritte ist vielleicht einmal kurz, was ist eigentlich Sinn? So, sinnvolle Arbeit. Sinnvolle Arbeit ist, wenn objektiver Wert auf subjektive Wertschätzung trifft.
Mhm.
Und du weißt, meine Firma, die macht objektiv was Wertvolles. Ja, also wir geben Kredite an Kleinunternehmer, wir bauen Immobilien für Geflüchtete, wir sponsern den lokalen Fußballverein, was auch immer. Wenn ich weiß, okay, irgendwas, was wir hier machen, trifft auf ein gesellschaftliches Bedürfnis, dann hat deine Arbeit objektiven Wert. Das führt aber noch nicht zu sinnvoller Arbeit. Sonst würde jede Person, die in einer Schule arbeitet oder in einer NGO, vor Sinn ja nur so glühen. Und wir wissen, dass das nicht der Fall ist. Denn dieser objektive Wert, der muss sich auch in subjektiver Wertschätzung ausdrücken. Also meine Rolle passt zu mir, ich kann mich entfalten, meine Kollegen sind einigermaßen respektvoll zu mir, solche Sachen. Und das ist dann die subjektive Wertschätzung. Und wenn beides zusammenpasst, dann erleben wir Sinn.
Okay, das heißt, ein Handwerksbetrieb, ja, hat sich jetzt bei dir noch nicht gemeldet, dass du mal einer Schreinerei einen Vortrag hältst über Sinnhaftigkeit der Arbeit.
Also ich mache ab und zu durchaus Workshops und Vorträge mit Menschen aus dem Handwerk,
ja?
Oder auch aus der Pflege, also gar nicht so selten. Also das ist in der Pflege ist es so, dass da Selbstarbeit sozusagen zu kurz kommt oft, ja, dass man doch noch einspringt für die Kollegen, für die Nachtschicht und dass man sich aufreibt. Also dann brennt man nicht für die Arbeit, sondern verbrennt an der Arbeit. Das ist ein Problem. Ja.
Wie geht man denn dann um, wenn jemand eigentlich zu sehr brennt für sich, sein Unternehmen, für die Leute? Das würde ja dann bedeuten, dass du die Sinnhaftigkeit wieder ein bisschen runterschrauben musst.
Ich meine, aus einer Führungsperspektive sind, finde ich, Overperformer fast schwieriger zu managen als Underperformer. Immer ein bisschen auf Spur halten, gucken, dass sie nicht zu schnell zu unzufrieden werden oder eben verbrennen. Mhm. Ich hatte das ich war ja bei einer großen Strategieberatung, bevor ich in die Forschung gegangen bin, und da habe ich auch viel Personalauswahl gemacht. Und da habe ich in den Gesprächen immer gefragt, what excites you outside of work? Also was macht dir außerhalb der Arbeit Spaß?
Mhm.
Weil Sinn aus vielen Quellen sich schöpfen muss. Ja, mhm. Also meine Frau sagt das auch immer, wenn du nur eine Sinnquelle im Leben hast, dann landest du früher oder später bei mir auf der Couch. Und meine Frau ist Psychotherapeutin, das heißt, die Couch ist nicht so eine erstrebenswerte irgendwie dazu. Ne? Das heißt, man braucht mehrere Sinnquellen im Leben. Und wenn jetzt in dem Fall, den du ansprichst, jemand sozusagen zu sehr verbrennt vielleicht an der Motivation und an der Aufopferung in der Arbeit, dann finde ich es auf jeden Fall wertvoll, sich klar zu machen, dass da ein Gesundheitsrisiko mit verbunden ist und sich klar zu machen, dass Arbeit aus vier Feldern besteht. Es gibt die Lohnarbeit, ne, für die kriegt man monetäre Anerkennung, aber idealerweise auch mehr als das so. Dann gibt es aber noch die Care-Arbeit, ne, das ist die Arbeit, die wir unseren Kindern zukommen lassen oder pflegebedürftigen Verwandten. Ein Riesenfaktor ist das. Ne, also wenn in der Schweiz Care-Arbeit mit Mindestlohn bezahlt werden würde, wäre es der größte Wirtschaftsfaktor der Schweiz. Noch vor Versicherung und Banking, das ist sehr krass, und in Deutschland auch. Überwiegend von Frauen gemacht. Deutschland zweitschlechteste Position in der Gender Pay Gap in der EU, so, ne? Also da gibt es viel zu tun. Genau, und dann gibt es noch ein drittes Feld, das ist die politische Arbeit. Ja, das ist die Arbeit in Vereinen, in Parteien, in allem, was irgendwie Gemeinschaft und Gesellschaft am Laufen hält. Das ist auch ein Arbeitszweig. Ehrenamtquote sinkt immer stärker in Deutschland leider. Und das vierte ist Selbstarbeit, eben mal den Akku aufladen, sich einen Podcast anhören, Badewanne einlassen, solche Sachen.
Mhm.
Und wenn Menschen zu sehr auf der Lohnarbeit sozusagen nur stehen, dann stehen sie quasi auf einem Bein und das ist nicht stabil. Und da müssen wir als Arbeitgeber und auch als Arbeitnehmer uns klar machen, es gibt noch drei andere Arbeitsfelder, die wichtig sind. Und wir leben momentan in einer Zeit, die sich nur auf die Arbeit nur als Lohnarbeit begreift und dann Sinn auch nur in der Lohnarbeit sucht, Arbeit zur letzten Religion macht auf eine Art und Weise. Und das ist einfach nicht stabil, und das sehen wir auch. Also eine Arbeitswelt, die sich nur auf Lohnarbeit begreift, die vernachlässigt die Care-Arbeit, was wir sehr stark sehen. Parental Stress, der Stress von Eltern ist gigantisch hoch in der ganzen westlichen Welt. Kindergärten haben so eine hohe Fehlquote, dass sie quasi, also de facto schon eine 4-Tage-Woche haben, weil die so oft fehlen, weil die so oft krank sind. Ehrenamt geht krachen, Die gesellschaftliche Stabilität leidet darunter definitiv, gerade im ländlichen Raum. Und Selbstarbeit ist halt auch ein Problem, weil wir eben so hohe Erschöpfungsraten haben. Das heißt, wir müssen diese Arbeit wieder auf diese vier Felder beziehen und dann wird da auch eine stabile Lohnarbeitswelt raus, weil eine Lohnarbeit braucht gesellschaftliche Stabilität, braucht Pflege, ne? Also wir brauchen ja auch Nachwuchs, schon allein deswegen braucht eine Lohnarbeitswelt Care-Arbeit und auch aufgeladene Batterien der Arbeitnehmer. Also ich beobachte das sehr stark, dass es große Abkehrbewegungen von der Arbeit gibt. Also was bewegt Menschen heute, wenn sie über Arbeit sprechen? Worüber sprechen sie? Sie sprechen über Quiet Quitting, was eine sozusagen geistige Abkehr ist von der Arbeit. Sie gucken sich bei YouTube Videos an, wie sie Bitcoin-Frührentner werden können. Und was eine monetäre Abkehr ist von Arbeit. Und diese Videos werden meistens von Leuten gezeigt, von denen würde man nicht mal einen Gebrauchtwagen kaufen. Ja. Gibt es natürlich räumliche Abkehr, Workation, solche Themen, politische Abkehr, ne, durch das bedingungslose Grundeinkommen und den Kampf dafür. Das ist sozusagen der Wunsch, Einkommen und Arbeit komplett voneinander zu trennen. Dann gibt es, ich glaube, 70% der Abiturienten, die wollen Influencer werden, das ist deren Traumjob. Also es ist auch eine Art von Abkehr von der Arbeit. Ne? Und dann gibt es natürlich die 4-Tage-Woche, 3-Tage-Woche, 2-Tage-Woche. Es gibt sogar ein Buch über die 1-Tage-Woche. Okay. Auch das sind Abkehrbewegungen. Und ich finde, das ist sozusagen das, was uns vor allem bewegt, wenn wir über Arbeit nachdenken, die Arbeit möglichst schnell hinter sich zu bringen, die Arbeit wie einen Zahnarzttermin zu behandeln, möglichst selten hinzugehen und möglichst kurz. Und das macht den Raum der Arbeit sehr, sehr klein und kümmerlich. Und das finde ich schade. Und deswegen dieser Anti-Arbeitsclub.
Wenn man sich dann das Bildungssystem zum Beispiel auch anguckt, ne, das Abitur wurde verkürzt. Wir haben mit Gen Z eine sehr widersprüchliche, finde ich, Wahrnehmung, also aus meiner Wahrnehmung eine Generation, die auf der einen Seite hohe Ansprüche stellt, auf der anderen Seite sind die unglaublich schnell, fleißig und sind dann mit 23 durch, haben mit 24 in New York, Singapur ihre Praktika durch. Und könnten da theoretisch teilweise, was man so liest, eigentlich direkt ins Management schon wieder starten. Du hast dich dazu auch geäußert. Was hältst du von diesen Bilderbuch-CVs, die ja gerade sehr in Masse produziert werden? Oder auch, das wurde ja sehr unterstützt, dass man, ne, schnell fertig wird, schnell reinkommt. Jetzt treffen wir auf so eine neue, komplett crazy Arbeitswelt. Wie passt das zusammen?
Das passt so nur so mittelgut zusammen, in der Tat. Ne? Also, weil wir diese Vorstellung von Lebensläufen, die sozusagen vordefiniert sind, wo man weiß, was man möchte. Ich weiß nicht, ob wir uns von denen nicht trennen müssen. Und ich glaube, ich persönlich finde das spannend, wenn man die Möglichkeit hat, verschiedene Welten kennenzulernen in seiner Biografie und auch wertvoll zu sehen, dass das durchaus gebraucht wird, Fähigkeiten von einem Ort zum anderen zu tragen. Also ich meine, wir haben uns vorhin über Journalismus unterhalten. Ja. Es ist auch, wie viel journalistische Fähigkeiten auch in der anderen Arbeitswelt gebraucht werden, in der restlichen Arbeitswelt gebraucht werden. Und ich glaube, wenn man so munter puzzelt, ich glaube, da liegt die Zukunft drin. Ja, wir kommen ja sehr aus dieser Denkweise, was willst du mal werden, Maximilian, und so, wirst du gefragt, wenn du 16 bist, so. Ich finde, das sind Fragen, die sind vollkommen veraltet. Die Frage ist eher, was möchtest du als nächstes lernen? Mhm. Wo wirst du als nächstes vielleicht auch gebraucht mit deinem Skillset? Und damit schaffen wir uns eine Offenheit. Und das führt, finde ich, dazu, dass man, denke ich mal, eine breite Expertise am Anfang legt und sich dann in verschiedene Bereiche spezialisiert und dass man nie zu sehr Angst haben sollte, auch mal umzusatteln. Ich glaube, dass das sehr wertvoll sein kann.
Ist unter diesem sehr, finde ich, auch sehr schönen Wort Ambiguität wird das ja zusammengefasst. Ne? Nur ist es aber, das Leben ist ja meistens so, man macht Pläne, ne? Und dann kommt das Leben dazwischen. Kann man denn sowas wie Ambiguität planen?
Da kann ich zwei kleine Stories zu erzählen. Das eine ist aus dem Ersten Weltkrieg. Und zwar spielt sich diese Geschichte ab an der Isonzo-Front. Das ist so ungefähr in den slowenischen Alpen. Mhm. Und da war ein ungarisches Bergregiment, ja, und die Ungarn, die sind nicht so alpenerprobt, sozusagen. Da ist eine Gruppe von Soldaten im Schneesturm verloren gegangen. Ja. Und da hat sich diese Gruppe von Ungarn eben im Schneesturm verlaufen und der zuständige Offizier hatte wahnsinnig Angst und hat gedacht, die werde ich nie wiedersehen. Und irgendwann kamen sie aus diesem Nebel zurück in dieses Basislager und er hat gesagt, wie habt ihr das hinbekommen? Und die haben gesagt, ja, der eine Kamerad von uns, der hatte im Rucksack noch eine Karte und die haben wir benutzt. Und dann meinte er, zeig doch mal her, zeig mal die Karte her. Und dann haben die Karte gezeigt und dann war es eine Karte von den Pyrenäen, ja, was ein Gebirge hunderte Kilometer entfernt ist. Ja. Und diese Geschichte, die wird in der Organisationsforschung oft erzählt, weil sie zeigt, dass es schon sehr wichtig ist, Pläne zu haben. Mhm. Weil Plänen orientieren kann, weil Pläne eher Sinn stiften auf eine Art und Weise. Ja, dass man aber sich dann, dass man irgendwie auch eine spielerische Perspektive auf Pläne haben sollte. Also man sollte nicht planlos sein, aber man sollte die Pläne nicht zu einer zu einem Dogma werden lassen. So, das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte, die, da geht es um Surfen. Und zwar glaube ich, dass eine gute, gelungene Karriere ein bisschen was wie Surfen ist. Also Wellenreiten. Wenn du surfen gehst, was machst du dann? Du gehst mit dem Brett raus aufs Wasser. Du stehst nicht am Strand und guckst, bis die perfekte Welle kommt. Das würde nicht funktionieren. Und es gibt durchaus bei jüngeren Arbeitnehmern dieses Phänomen, dass sie am Strand warten, bis die perfekte Welle kommt und nie sich ins Wasser trauen, sozusagen übertragen. Das heißt, man muss schon auch einfach mal in die Arbeitswelt einsteigen, jetzt nicht auf den perfekten Arbeitgeber warten. Das würde ich definitiv empfehlen. Weil das ein Surfer auch macht. Der geht ins Wasser und guckt, was passiert. Und was macht er dann im Wasser? Naja, der strampelt ein bisschen, damit er rauskommt. Und dann hört er aber auf zu strampeln und guckt sich ein bisschen um. Damit er achtsam ist und wachsam für eine Welle, die wirklich sich lohnt, ja. Mhm. Und das ist das, was viele aber auch nicht machen in der Arbeitswelt. Die gehen ins Wasser, also in die Organisation rein, und dann strampeln die sich ab, ja, und glauben, dass sie dadurch, irgendjemand wird schon sehen, dass ich richtig mich bemühe, und dann wird das schon belohnt werden. Und ich glaube, dass das nicht so richtig funktioniert. Ich glaube, was funktioniert ist, dass man seine Arbeit macht, ja, mit einer Hingabe, aber dass man immer schauen sollte, was passiert eigentlich um mich herum, welche Möglichkeitenräume entstehen hier, wo türmt sich eine interessante Welle auf, in die ich vielleicht wirklich reingehen möchte. Und was sind vielleicht auch Wellen, wo ich sage, ja, da schwimme ich ein bisschen mit, aber da gebe ich jetzt nicht alles. Und ich glaube, das ist sozusagen diese Surfer-Metapher, finde ich ganz, ganz stark.
Denke mich jetzt mal so rein, das hört jetzt jemand unsere Folge, ja, und wie kann der vielleicht aber anfangen? Wie kann der überlegen, wie bringe ich eine Sinnhaftigkeit jetzt in mein Unternehmen? Wenn man sagt, ich weiß, es ist natürlich, wie soll man Sinnhaftigkeit jetzt in 3, 4, 5 Schritten, aber vielleicht, was sind so erste Gedankengänge, die man jetzt sagt, ich habe jetzt ein Unternehmen, 15, 20 Angestellte, egal jetzt in welcher Branche, und mir ist das Thema wichtig, weil ich merke, da brodelt was in meinem Unternehmen. Wie fange ich an?
Also ganz praktisch, erstmal ist es wichtig, sich als Unternehmer selber ein Gespür dafür zu geben, was eigentlich der Sinn der Organisation ist. Und da gibt es zwei Fragen, die ich gerne verwende in diesem Rahmen, wenn ich mit CEOs arbeite. Die eine Frage ist, wie würdest du einem 6-jährigen Kind erklären, was du machst beruflich und was deine Firma macht? 6-jährige Kinder interessieren sich nicht für Total Shareholder Return, interessieren sich nicht für Gewinnmargen oder für Fördermittelanträge, so, ne? Sondern interessieren sich für relevante Probleme. Das ist eine Frage, mit der kann man sich sozusagen nähern, dem Sinn seiner eigenen Organisation. Und die andere Frage ist, was würde der Welt fehlen, wenn es deine Firma nicht mehr geben würde? Und dann würden sich Marktanteile verschieben, Konkurrenten würden sich freuen, ja, das kann sein. Lieferengpässe wird es vielleicht geben, aber was ist so die größere Qualität, die fehlen würde, die man nicht mal ebenso kopieren kann? Und das, finde ich, ist auch eine gute Frage, um sich dem Sinn der Organisation zu nähern. Und dann kann man sich so zwei Kreise malen. Auf dem linken Kreis sind sozusagen die Talente von uns, von unserer Organisation, zum Beispiel, was der Welt fehlen würde. Und auf dem rechten Kreis sind die Bedürfnisse der Welt, ja, zum Beispiel, wie man, und das würde diese Frage nach dem 6-jährigen Kind erklären, was ein echtes Bedürfnis ist. Und dann machst du so ein Venn-Diagramm daraus, und was in der Mitte ist, dieser Überschnitt, da käme dann man dem Purpose seiner Organisation ganz nahe. Also das wäre so der erste Schritt, dass man erstmal selber reflektiert. Mhm. Der andere ist, ja, dass Mitarbeiter, wenn die einen sinnlosen Job haben oder wenn die den als sinnlos empfinden, dann ist das in der Regel nicht so, dass das bei denen schon immer so war. Ja. Also keiner fängt als innerer Kündiger an zu arbeiten. Die fangen meistens bei euch an zu arbeiten, weil sie sich das gut überlegt haben und weil sie auch eine gewisse Auswahl hatten, warum sie hier arbeiten und nicht dort. Natürlich hat man sich das überlegt. Das heißt, die Menschen kommen tendenziell motiviert und sinnerfüllt in die Arbeitswelt rein und dann werden sie zu inneren Kündigern gemacht. Und deswegen wäre mein zweiter Tipp für Unternehmer, sich nicht zu überlegen, wie man Menschen motiviert, so, das können die im Zweifelsfall alleine, sondern sich zu überlegen, wie man aufhört, sie zu demotivieren. Und das heißt ganz praktisch, dass man mal wirklich den Mut hat, sich umzuhören oder umhören lassen, weil das manchmal mit CEOs nicht so gut funktioniert, die kriegen nicht immer die Wahrheit gesagt, so. Mhm. Was sind eigentlich die Zumutungen, die es bei uns in der Firma gibt? Was nervt die Leute eigentlich? So, das ist der zweite Punkt, also Zumutungen identifizieren. Und das Dritte, was ich total spannend finde, da geht es um Inspiration von Mitarbeitenden. Naja, es ist so, wie inspiriert man Mitarbeiter eigentlich? Sicher nicht mit irgendwelchen Filmchen oder Plakaten. Man kann eigentlich Arbeitnehmer gar nicht inspirieren, sondern man kann ihnen nur den Raum geben, sich selbst zu inspirieren. Das ist, finde ich, so das Spannende. Das zeigt die Arbeitsforschung in wirklich sehr, sehr spannenden Experimenten. Es gab ein Experiment, das hat man in einem Arbeitsamt gemacht. Und da hat man Arbeitssuchende in zwei Gruppen geteilt. Die einen waren eine Kontrollgruppe, mit denen hat man nichts gemacht. Und die andere Gruppe, die hat man gebeten, mal kurz aufzuschreiben, eine halbe Stunde lang, was ihnen wichtig ist im Leben, welche Werte sie haben. Und diese Gruppe, die diese Übung gemacht hat, die hat eine dreimal höhere Wahrscheinlichkeit danach, einen Job zu finden, der ihnen gefällt.
Mhm.
Wirklich Mitarbeitenden Zeit zu geben, über Werte nachzudenken und die aufzuschreiben, weil sie dann wertbasierter handeln und damit auch motivierter und energetischer sind, das finde ich total wichtig.
Mhm.
Es gibt ein Experiment an der London School of Economics, die haben versucht, das nochmal zu übertragen von dem Arbeitsamt in einen größeren Konzern. Das ist mega, mega witzig geworden. Die haben auch so eine Wertereflexionsübung gemacht, ich glaube mit 3000 Leuten in einem Großkonzern. Dann machen die also diese Reflexionsübung. Und was passiert danach, Max?
Die kündigen.
Ganz viele Leute hauen ab. Ja.
Wirklich?
Ein bisschen unangenehm. Naja, weil wenn du diese Werteübung machst, dann passierte, dass die Low-Performer gemerkt haben, ich bin ein Low-Performer, weil hier kein Wertefit herrscht. Und von denen wiederum ein gewisser Prozentsatz hat sich dann verabschiedet. Die High-Performer haben aber gemerkt, die Werte passen hier super zueinander und haben dahingehend nochmal Energie drauflegen können. Das heißt, das war positiv, nur war der negative Effekt größer, leider. Nur was dann passiert ist, dass die Low-Performer ja sozusagen ersetzt wurden durch Menschen, die wiederum motiviert in die Arbeitswelt kamen, tendenziell einen besseren Wertefit haben. Deswegen war unterm Strich ein großer Produktivitätsgewinn schon zu verzeichnen, was den Forschern wirklich den Hals gerettet hat. Ich bin ziemlich sicher. Also, der dritte Schritt wäre, gibt euren Mitarbeitern Raum und Zeit, über Werte zu reflektieren. Motiviert sie dazu. Also Purpose definieren, Zumutungen erkennen und Raum zur Reflexion schaffen.
Ganz kurz was Praktikables. Das ist so, ne, man muss sich ja auch dafür entscheiden, sich damit auseinanderzusetzen mit so einem Thema.
Mhm.
Wenn man jetzt sagt, so, ich glaube, viele werden sagen, ich habe jetzt kein Budget, mich über Sinnhaftigkeit oder nicht von unserem Unternehmen auseinanderzusetzen. Aber wenn ich das so richtig höre, ist eigentlich der größte Invest Zeit, sich damit auseinanderzusetzen.
Ja.
Man kann jetzt nicht sagen, man kann da jetzt nicht so eine Summe X dahin, also ich gebe jetzt hier eine Million aus und dann habe ich mehr Sinnhaftigkeit in meinem Unternehmen danach.
Genau, da hätte man dann so eine Bayern-München-Situation, dass man einfach Geld auf Probleme schmeißen möchte.
Ja.
Das klappt meistens nicht so gut. Also ich denke, dass das eigentlich relativ kostengünstig gemacht werden kann, wenn man sich traut, eben wirklich anzuschauen, was sind eigentlich Zumutungen in der Firma.
Hans, herzlichen Dank. Ich bin mit meinen, ich habe noch tausend andere Fragen, aber ich glaube, dann verlassen wir so ein bisschen den Kern. Gibt es denn dir noch irgendwas, was dir wichtig wäre, was du noch hinzufügen möchtest dabei oder was hier komplett gefehlt hat vielleicht im Gespräch?
Ich finde, ich möchte vielleicht nur mal daran erinnern, nochmal eben, dass Arbeit aus vier Feldern besteht. Ne? Also
ja.
Eure Mitarbeiter, die sind auch Eltern, die sind auch Ehrenamtler, die sind auch Menschen, die ihren Akku aufladen müssen. Und wenn wir alle vier Felder ernst nehmen, dann werden die auch motiviert und produktiv sein. Das ist mir einfach ein Anliegen. Also auch diese Vereinbarkeitsfrage als Vater eines kleinen Kindes. Und auch, dass man politisch Druck macht, dass die Vereinbarkeit besser wird, das würde ich mir auch wünschen. In diesem Sinne, vielen Dank für die schöne Zeit.
Vielen herzlichen Dank.
Das war mein Gespräch mit Dr. Hans Rosineck. In der nächsten Folge wird es digitaler und ein gutes Stück lauter. Ich spreche mit Niklas Schwab. Auf Instagram kennen ihn viele als Hedgefonds Henning. Mit seinen Memes aus der Banken-, Berater- und Wirtschaftsbubble ist er zu einem Klick-Millionen-Phänomen geworden. Wir reden über die Meme-Economy, über Sichtbarkeit, über die Logik sozialer Medien und über Plattformen, die ihre Spielregeln permanent verändern. Was gestern funktioniert hat, kann morgen schon unsichtbar sein. Es geht um Tempo, Druck und die Frage, wie man Schritt hält und trotzdem relevant bleibt. Bis zur nächsten Folge.